Sarit seufzte und schüttelte den Kopf. Der alte Mann ging ihr ab und zu auf die Nerven. »Ich muss mich doch fragen, weshalb der Prätor sich so sehr für Ereignisse interessiert, die so weit weg von der Heimat entfernt geschehen«, sagte sie. Ihr Schiff hatte fast den gesamten erforschten Weltraum durchquert, nur um Informationen über die plötzlichen Aktivitäten der Föderation, der Klingonen und sogar der Tollianer in einem abgelegenen Raumsektor zu sammeln. Diese Informationen sollte sie ihren Vorgesetzten übermitteln. Es war für den Prätor von höchster Wichtigkeit, dass niemand davon erfuhr, dass die Romulaner einen ersten Schritt aus ihrer mehr als 100 Jahre währenden Isolation unternommen hatten, nur weil das, was sich in diesem Sektor abspielte, ihre Neugier geweckt hatte. »Nur weil wir die Bedrohung noch nicht sehen können«, sagte Inetti nach einem Moment, »bedeutet das nicht, dass sie nicht existiert. Von dieser Weisheit lassen wir uns seit Jahrhunderten leiten. Vergessen Sie das nicht.« »Manche würden diese Weisheit als Verfolgungswahn bezeichnen«, entgegnete Sarit. »Wenn man den dürftigen Informationen, die verdeckt arbeitende Agenten innerhalb der Sternflotte gesammelt hatten, glauben konnte, dann schien die Föderation nahezu besessen davon zu sein, ihren Einflussbereich auf diesen Raumsektor auszudehnen. Das wiederum hatte das klingonische Imperium dazu gebracht, eigene Schiffe zu entsenden. Die Tollianer hatten die Aktivitäten beider Reiche als Provokation aufgefasst. Ein Krieg in dieser Region schien unvermeidbar. Die Geheimdienstberichte äußerten sich jedoch nicht zu der Ursache dieser Ereignisse. Wieso war die Föderation in ein Gebiet eingedrungen, das mitten zwischen zwei Mächten lag, die die Menschen und ihre Verbündeten für eine Bedrohung hielten? Hatten die Klingonen von etwas erfahren, das ihnen einen strategischen Vorteil verschaffen würde, und versuchten nun, es vor der Föderation zu erreichen? Wie passten die Tollianer in diese Gleichung, wenn man einmal von Gründen wie Xenophobie und dem Willen, in Ruhe gelassen zu werden, absah? Sarits Mission war einfach. Sie musste Antworten auf diese Fragen finden.
»Geh weg!«
Die Worte stachen wie Dornen in Cervantes Quinns Kopf, als er sie aussprach. Hinzu kam, dass seine rechte Wange auf der kühlen Oberfläche der Theke in Tom Walkers Bar lag. Das Holz, oder das Material, das sich wie Holz anfühlte, vibrierte unter seinem Gesicht, eine Bewegung, die Schmerzwellen durch seinen Schädel wogen ließ und ihn zu einer oft wiederholten, aber nie erfüllten Bitte an einen gütigen Schöpfer veranlasste.
»Lass mich doch bitte in Frieden sterben.«
»Quinn«, sagte Tim Pennington zum dritten Mal, während er gleichzeitig eine Hand auf Quinns linke Schulter legte, um ihn wachzurütteln. »Komm schon, wir sind spät dran. Wir müssen in einer Stunde aufbrechen.«
»Hä?«
fragte Quinn. Der Laut war kaum zu verstehen. Als er den Kopf hob, bemerkte er, dass einige Strähnen seines langen weißen Haars an einer grünlichen Substanz auf der Theke festklebten. Er wusste nicht, ob es sich um aldebaranischen Whisky oder Kühlflüssigkeit handelte. Beides war gleich wahrscheinlich. Er wandte sich ab und sah Pennington, alle sechs auf- und abtanzenden Penningtons, an.
»Wovon redest du?«
Pennington verdrehte die Augen. »Die Lieferung, Quinn. Weißt du nicht mehr? Die Ersatzteile für die Gabelstapler, die dieser Farmer auf Boam II bestellt hat. Wir müssen sie innerhalb einer Woche ausliefern, und wenn wir diesen Morgen nicht aufbrechen, werden wir das nicht schaffen.« Die sechs tanzenden Penningtons vor Quinns Augen wirkten so, als versuchten sie verzweifelt zu einer Person zu verschmelzen. Quinn fiel auf, dass der leichte schottische Akzent des Journalisten am frühen Morgen noch nervtötender war als sonst. Der gewaltige Kater, dessen Energie wahrscheinlich gereicht hätte, um einen Warpkern zu überhitzen, half Quinn auch nicht gerade.
»Verstehe«,
sagte er schließlich und nickte, um diese Behauptung zu unterstreichen. Die Bewegung schickte eine erneute Schmerzwelle durch seinen Kopf. Vorsichtig stützte er seine Stirn auf seine Hände. Es würde ein langer Tag werden, aber er musste ihn irgendwie überstehen, wenn er bezahlt werden wollte. Der Quartiermeister von Vanguard hatte Mitleid mit ihm gehabt und ihm einen Auftrag angeboten. Er sollte Vorräte und Ausrüstung zu den Kolonien bringen, die überall in der Taurus-Region aus dem Boden schossen. Die Arbeit war zwar nicht gerade profitabel, aber sie ernährte ihn und sorgte dafür, dass sein Schiff, die Rosinante, nicht auseinanderfiel. Dank dieses Jobs konnte er sogar einige Schulden abtragen, obwohl er über das exakte Ausmaß dieses Problems lieber nicht nachdenken wollte.
»Ob ich nun genug verdient habe, um mir einen neuen Kopf zu kaufen?«
fragte er sich, als sich der Schmerz hinter seinen Augenlidern festsetzte. Pennington sah ihn skeptisch an und schüttelte den Kopf.
»Hast du die Nacht hier verbracht?«
»Schon möglich«, antwortete Quinn. »Glaub schon.«
Er dachte noch einen Moment über die Frage nach.
»Ja.«
Die meisten Geschäfte und Bars in Stars Landing, dem größten Vergnügungs-, Wohn- und Einkaufsviertel von Sternbasis 47, hatten rund um die Uhr geöffnet, damit alle, die in dem Drei-Schichten-System arbeiteten, versorgt werden konnten. Tom Walkers Bar gehörte auch dazu. Hinzu kam, dass diese Bar eine der wenigen Orte auf der gewaltigen Station war, an denen Quinn zu einer solch gottlosen Stunde seine Ruhe haben konnte. Abgesehen von ihm war kein Gast zu sehen. Naja, fast kein Gast.
»Du siehst ganz schön mies aus«, meinte Pennington. Er zeigte seine Missbilligung ganz offen. »Kannst du deine fliegende Todesfalle überhaupt steuern?«
»Ich bin schon geflogen, als es mir weitaus schlechter ging«, sagte Quinn, während er sich den Schlaf aus den Augen rieb. »Kannst ja hierbleiben, wenn du Angst hast.«
Pennington schüttelte den Kopf. »Normalerweise würde ich das sogar tun, aber ich habe auf diesem Flug auch etwas zu erledigen.«
»Na ja, stimmt ja«, sagte Quinn.
Er hatte vergessen, dass der ehemalige Reporter des Nachrichtendienstes der Föderation Interviewtermine mit einigen Kolonisten auf Boam II verabredet hatte. Auf dem Planeten war eine der ersten Föderationskolonien in der Taurus-Region entstanden. Pennington wollte einen Artikel darüber schreiben, wie sich die Kolonie in den 16 Monaten seit ihrer Gründung entwickelt hatte. Er hoffte auf diese Weise, die Fortschritte herauszustellen, die in dieser Region gemacht worden waren.
»Preise werde ich dafür nicht gewinnen«, gestand Pennington, »aber vielleicht kann ich wenigstens ein paar Rechnungen bezahlen, sollte ich ihn schreiben.«
»Den kauft ohnehin keiner«, dachte Quinn, »aber wieso sollte ich ihm die Laune verderben?«
Normalerweise wäre es ihm wahrscheinlich egal gewesen, dass sich das Leben des Journalisten in eine Katastrophe verwandelt hatte, dass er gefeuert und von seiner Frau verlassen worden war. Doch so einfach lagen die Dinge nicht, denn Quinn hatte, wenn auch unwissentlich, eine Rolle bei der Zerstörung von Penningtons Karriere gespielt. Auf Anweisung von Lieutenant Commander Teprin, dem Geheimdienstoffizier der Station, hatte Quinn Pennington Informationen zugespielt, die den Journalisten dazu verleiteten, für den FND einen negativen Artikel über die Zerstörung der USS Bombay zu schreiben. Das Schiff war einen Monat zuvor von tullianischen Schiffen vernichtet worden. Es waren gefälschte Informationen gewesen, deren Quellen aus Lügnern und Phantomen bestanden, die von der Vulkanierin erfunden worden waren, um die Geschichte und damit auch Pennington zu diskreditieren. Ihre Taktik war erfolgreich gewesen. Der FND hatte Pennington gefeuert, während die Sternflotte die Gelegenheit genutzt hatte, um zu vertuschen, was wirklich tief in der Taurus-Region mit der Bombe geschehen war. Quinn hatte längst akzeptiert, dass andere bei der Arbeit, die er sich ausgesucht hatte, zu Schaden kommen konnten, doch es gab Grenzen. Er tötete nur, wenn er sich verteidigen musste, und er betrog oder schädigte niemals Unschuldige. Das einzige Verbrechen, dessen sich Pennington anscheinend schuldig gemacht hatte, war der Enthusiasmus, mit dem er seinen Artikel basierend auf den Informationen, die er erhielt, geschrieben hatte. Deshalb war er innerhalb der Journalistenszene zu einer Lachnummer geworden, und selbst hier, auf einer Station am Hinterteil des Weltraums, behandelte man ihn wie einen Außenseiter. Quinn fühlte sich am Ende von Penningtons Karriere schuldig, deshalb hatte er sich mit dem ehemaligen Reporter angefreundet, ohne ihm den wahren Grund dafür zu verraten.
»Ich bin ja kein Vollidiot.«
»Gehen wir jetzt oder nicht?«, fragte Pennington.
Sein Akzent wurde mit steigendem Ärger stärker. Jedes Wort trieb einen Nagel in Quinns alkoholgeschädigtes Hirn. Er hob eine Hand, um seinen Freund zum Schweigen zu bringen. Dann sagte er,
»Ja, wir gehen. Nur einen Moment.«
Er zog die Augenbrauen zusammen und versuchte, sich an die Ereignisse des gestrigen Abends zu erinnern.
»Die Fracht ist bereits im Laderaum und die Startvorbereitungen habe ich auch schon getroffen.«
Als er Penningtons besorgten Gesichtsausdruck sah, fügte er hinzu,
»bevor ich zu trinken anfing, okay?«
Pennington schien sich zu entspannen.
»Gut, dann mal los. Hol dein Zeug, wir treffen uns an der Anlegestelle«, sagte Quinn, während er begann, die zahlreichen Taschen seiner Kleidung zu durchsuchen. »Ich muss noch mit Tom abrechnen.«
Pennington wirkte überrascht. »Du zahlst deine Zeche? Ist heute ein besonderer Tag?« Er stutzte. »Du liegst doch nicht im Sterben, oder?«
»Leider nicht«, antwortete Quinn und zeigte auf die Tür. Geh jetzt. Wir treffen uns in 5 Minuten, dann halten wir auch den Terminplan ein.
Pennington hob mahnend den Zeigefinger. Komm nicht zu spät, sagte er, als er sich umdreht und auf die Tür zuging.
Ich brauche diesen Job und du auch.
Mach dir keine Sorgen, antwortete
Quinn mit einem Blick auf Penningtons Rücken.